Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch vom 12. November 2015.
Radio frei.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei mit Josef Alke und Richard Schäfer, denn wir sind heute beim Nachhaltigkeitsreport, beim zweiten Nachhaltigkeitsreport unserer Serie und sind angekommen beim Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Ja, eines der 17 Ziele. Und das ist nicht nur einfach ein Ziel, sondern als ein Schlagwort hochwertige Bildung in der Abkürzung steht da. Und die Vereinten Nationen haben beschlossen, als Ziel 4, wir wollten ja über die vielen Ziele an das Thema rangehen, inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten für ein lebenslanges Lernen für alle fördern.
Das klingt ganz viel und da wir diesen riesigen Batzen an Stoff nicht allein bewältigen, haben wir uns natürlich kompetente Gäste eingeladen. Das sind zuerst Frau Professor Sandra Tänzer, Professorin für Pädagogik und Didaktik des Sachunterrichts der Uni Erfurt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dann haben wir Herrn Peter Seifert in der Stadtverwaltung hier zuständig für Bildung und für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Herzlich willkommen. Und Jens Düring, er leitet die Umweltbildungsstätte Fuchsfarm und ist auch Praxispartner hier für verschiedene nachhaltige Einrichtungen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Und wir haben uns für die Hörerinnen und Hörer darauf geeinigt, dass wir uns duzen, dass wir also jetzt hier nicht in Formfragen versinken. Denn das Thema ist so umfangreich und wir möchten so inhaltlich darstellen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch Spaß dran finden, an der einen oder anderen Aktion mitzumachen. Peter, vielleicht erklärst du erstmal diesen Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wann und wo ist der entstanden und wie wird er verwendet?
Ja, dieser Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja eigentlich ein bisschen sperrig, hat aber seine Ursachen oder seine Gründe, seine Wurzeln im Prozess der Nachhaltigkeit, der eigentlich ja als fixe Größe vielleicht 1992 mit der Agenda 21, mit der Konferenz in Rio Umwelt und Entwicklung zu tun hat. Dort wurden Ziele festgesteckt, um für das 21. Jahrhundert das Thema Nachhaltigkeit zu fokussieren. Nach 10 Jahren in Johannesburg gab es eine Folgekonferenz und dort wurde eingeschätzt, dass das Tempo einer Entwicklung zur Nachhaltigkeit nicht so war, wie man sich das vorgestellt hatte. Und man hat verstanden, dass man auch Nachhaltigkeit lernen muss und hat die Empfehlung gegeben, eine Dekade auszurufen, eine Weltdekade der Vereinten Nationen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, um einen Paradigmenwechsel dahingehend zu entwickeln, eine Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln. Und BNE als Bildungsoffensive spielt dabei eine wichtige Rolle oder ist der Mittelpunkt dieser Aktion. Und eigentlich kann man es diesen langen Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung runterbrechen auf Wissen, Kompetenzen motivieren, um nachhaltiges Handeln für jeden möglich zu machen. Das heißt, man muss verstehen, was seine Handlung für die Zukunft bedeuten.
Und Nachhaltigkeit, das müssen wir vielleicht immer wieder mal betonen. Es geht ja darum, den nachfolgenden Generationen entsprechende Lebens- und Bildungsmöglichkeiten zu schaffen und zu hinterlassen. Und da muss einiges getan werden, denn da liegt vieles im Argen.
Ja, Peter, bleib nochmal ganz kurz bei dir. Das ist ja jetzt eines dieser Ziele mit 7 Unterzielen und noch ein paar Anmerkungen, die bei den Nachhaltigkeitszielen weltweit jetzt bei diesen 17 verankert sind. Aber die Bildungsfachleute waren ja schon einen Schritt früher im Jahr unterwegs und haben ja in Japan ein sogenanntes Weltaktionsprogramm beschlossen. Ordne das doch nochmal ganz kurz, damit wir nachher in den Begrifflichkeiten, wenn wir wahrscheinlich doch mit Abkürzungen arbeiten, weil diese Wörter doch immer sehr, sehr lang sind, weiß, was da passiert. Also das Weltaktionsprogramm, was die Vereinten Nationen beschlossen haben, nochmal 3-4 Sätze dazu kurz.
Ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Diese Empfehlung, eine Weltdekade auszurufen, hat ja die Konsequenz gehabt, dass für die Jahre 2005 bis 2014 diese Dekade BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ins Leben gerufen wurde. Und die Dekade hat im Jahr 2014, am 31.12., eigentlich das Ende gefunden. Es wurde viel erreicht, aber man hat auch festgestellt, dass noch viel zu tun ist. Viele Leute können mit dem Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung nichts anfangen. auch das Thema Nachhaltigkeit wird verschieden interpretiert. Und um an den Erfolgen oder an den Ergebnissen der Weltdekade anzusetzen, wurde ein Weltaktionsprogramm ins Leben gerufen, um dieses Thema für die nächsten Jahre, nächsten 5 bis 10 Jahre weiterzuentwickeln. Und man hat gesehen, dass du hast die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele angesprochen, diese umzusetzen, braucht Wissen, braucht Bildung, braucht Kompetenzen, braucht Handlungsbereitschaft, braucht Motivation. Und deswegen ist das Weltaktionsprogramm der nächste Schritt als Nachfolge der Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Peter, da gehen wir ja nachher nochmal konkret ein, was das in Überschriften und Wörtern dann auch heißt. Ich würde gerne die Sandra kurz da fragen. Peter sagte ja, eigentlich hat man festgestellt, wir machen seit 1992 viel. 2002 stellt man fest, eigentlich müssen die Leute das ganz anders lernen. Und das ist von Kindern bis Erwachsenen lebenslang informell, nonformal. Das sind ja dann alles Fachwörter, die man sich jetzt so anliest. Dafür bist du Professorin, um Grundschullehrerinnen und Lehrer sozusagen mit auszubilden. Sag doch mal, was das, was Peter jetzt als Überschrift gesagt hat, eigentlich gerade dann bei den Studentinnen bedeutet.
Ja, im Grunde schon, was Peter auch sagte, ne? Wie kriegen wir es hin, dass wir die Fähigkeit und die Bereitschaft bei Studierenden und dann aber auch über die Studierenden bei den Kindern entwickeln, dass sie in der Lage sind, sich an der gesellschaftlichen Entwicklung mitzubeteiligen, die im Sinne der nachhaltigen Entwicklung ist. Also in der ich meine Bedürfnisse befriedige und die in der Zukunft auch noch im Blick habe. Und was das Sperrige, glaube ich, ist, dass man einerseits, also man guckt einerseits in die Vernetzung von Ökologie, Ökonomie und soziokulturellen Aspekten und Dimensionen und man hat auch eine Vision. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich noch mal kurz auf den Begriff eingehe, was wir versuchen auch in der Uni den Studierenden, die zum Teil ja auch schon mit der Umweltbildung konfrontiert wurden und auch ein starkes Umweltbewusstsein haben, das ist ja heterogen und sehr unterschiedlich, wo man noch mal genau diesen Paradigmenwechsel versucht deutlich zu machen und das auch mit Projekten, aber eben auch mit konzeptuellen, also mit Vorlesungen zum Konzeptverständnis von Nachhaltigkeit, dass ich frage, was ist eigentlich die Vision, wie wir leben und welche Möglichkeiten habe ich, um zu dieser Vision zu kommen und wie gelange ich jetzt in einzelnen Schritten dahin? Also ein praktisches Beispiel, was Studierende jetzt an dem Beispiel Müll versucht haben, ins Leben umzusetzen, war eben nicht, was haben wir für Müll und welche Probleme ergeben sich daraus, sondern ein Tag ohne Müll, die Vision, wie können wir das schaffen? Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, wie ich eine bestimmte Vision, also diese Visionsorientierung, tatsächlich in konkreten Schritten erreichen kann. Und im Studium machen wir das einerseits tatsächlich auch klassisch, mit den klassischen methodischen Formen, auch in der Vorlesung ist es Teil, um überhaupt erstmal das Konzept von Nachhaltigkeit, die Geschichte zu begreifen. Und wir machen es natürlich auch in Formen, die stärker handlungsorientiert sind, Service Learning bezeichnen, da kommen wir sicher noch drauf.
Die Studierenden, die jetzt bei euch an der Universität sind, die sind etwa so alt wie das BNE-Programm auch, so 1992 geboren. Was bringen die denn mit an nachhaltiger Bildung? Was bringen die mit an Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung?
Das ist eine unglaublich schwierige Frage.
Deswegen habe ich sie gestellt.
Wir haben jedes Jahr quasi im Grundschullehramtsstudium anfangen, sind etwa 250 Studierende. Und wo wir sie wirklich genauer kennenlernen, auch in ihren Vorstellungen, in ihrem Vorwissen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist in einem Studienbereich, der heißt bei uns Studium Fundamentale Nachhaltigkeit. Das machen eigentlich alle Studierenden der Universität, arbeiten in diesem sogenannten STUFU mit unterschiedlichsten interdisziplinären Themen. Und eines davon ist unser Nachhaltigkeits-STUFU, wo wir mit der Stadt und eben auch mit der Fuchsfarm kooperieren und vielen anderen Institutionen und Einrichtungen der Zivilgesellschaft. Und dort wird deutlich, da sitzen Studierende, die haben schon eine hohe Sensibilität dafür, wie sie leben, welche Lebensstile sie anwenden, wie sie mit den natürlichen Ressourcen umgehen, wie sie einkaufen, wie sie Verpackungen benutzen. Und die haben auch vor diesem Hintergrund auch die Motivation, Universität mitzugestalten. Aber es gibt auch viele, die haben den Begriff Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung noch nicht gehört. Und normalerweise, wir hatten vielleicht noch einen Satz dazu, wir hatten ja in Thüringen das große BLK-Programm, Bund-Länder-Programm Transfer 21, in der versucht wurde, schon in die Schulen flächendeckend hineinzugreifen. Eigentlich müssten da einige der Schülerinnen und Schüler, die jetzt Studierende sind, auch in so einer Schule gewesen sein. Aber das ist für uns relativ selten, dass wir in der Vorlesung, wenn wir über diese Historie sprechen, Studierende treffen, die sagen, ja, ich war da. Wahrscheinlich ist das nicht so richtig angekommen.
Jens, da springe ich mal gleich dann zu dir auf die konkrete Erfurter Ebene in der Bildungsstätte, Umweltbildungsstätte Fuchsfarm. Wir haben ja Gott sei Dank als eine der wenigen Städte, die so eine eigene Einrichtung mit Fachpersonal haben. Das leitest du. Sandra war ja jetzt bei Studenten und was die machen, wie die dann ja irgendwann auch mit Schülern oder mit Kindern im Prinzip umgehen. Was ist denn da deine Erfahrung? Hat sich da in den vergangenen 10, 15 Jahren was getan? Kommen Kinder aus dem Kindergarten, kommen die Grundschüler bei euch in der Bildungsstätte an und da ist einfach ein ganz anderes Wissen da? Oder ist es immer noch so, wie man es mir mal vor ein paar Jahren gesagt hat, die Kinder können in so einem Fühlkasten noch nicht mal fühlen, dass das eine Kastanie oder eine Eichel ist?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wo die Kinder herkommen, aus welcher Einrichtung und wie diese Einrichtung vielleicht schon den Gedanken der Nachhaltigkeit oder diese Idee mit Leben und auch schon mit den Kindern umgehen, beziehungsweise auch direkt schon vom Elternhaus. Also wir merken deutlich, welche Kinder schon mit ihren Eltern häufiger im Wald unterwegs sind oder in der Natur und sich über solche Sachen auch auseinandersetzen, und Kinder, die da überhaupt gar keine Berührung haben und die dann tatsächlich wirklich wie das Schwein vom Uhrwerk stehen, und da macht es uns manchmal schon betroffen, und das ist aber dann auch unsere Motivation, dort genau dort anzupacken sozusagen und die Kinder dort rauszulocken und denen das dann zu verdeutlichen.
Und nochmal kurz nachgesetzt, Peter hatte ja gesagt, dass es ja nicht einfach um irgendwie wie früher Umwelt oder Umweltbildung alleine geht, sondern dass BNE ja mehr ist. Hat er 3, 4 Schlagworte ja schon mal ansatzweise genannt. Wie geht ihr denn in der Fuchsfarm damit um? Also wie ist euer BNE-Ansatz, wenn man so will?
Also unser BNE-Ansatz, oder mein persönlicher, ist noch, also da muss ich eigentlich noch viel weiter zurückgreifen. Ich bin halt studierter Förster und wir haben das Bewusstsein, dass wir vor 300 Jahren eigentlich schon mit der Nachhaltigkeit umgegangen haben oder angefangen haben, damit umzugehen, und freuen uns jetzt natürlich, dass dieser Begriff ganz stark im Vordergrund steht. Aber leider stellen wir halt auch fest, dass das häufig noch eine Worthülse ist und eigentlich in ganz vielen falschen Zusammenhängen verwendet wird, und kommen jetzt so langsam dahin, das wirklich in die Köpfe zu bringen. Also wir verstehen das Thema Nachhaltigkeit oder die Nachhaltigkeit eigentlich als Prinzip der Gesellschaft und versuchen aber nicht oder wollen nicht das plakativ angehen, indem wir sagen, Kinder, kommt jetzt her, wir zeigen euch mal, wie Nachhaltigkeit geht und was ihr alles machen müsst, sondern wir versuchen das über das Begreifen zu machen. Wir sind ja als Naturerlebnisgarten Fuchsfarm als Umwelt- oder Naturschutz-Lehrstätte gestartet und haben uns dann nach einigen Jahren aber, verändert, um wirklich auch auf dieses Thema aufzugreifen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, und versuchen das quasi über Projekte mit verschiedenen Partnern auch hinzubekommen und über das Anfassen. Also vielleicht kann ich das am Thema Imkerei mal deutlich machen. Wir haben also seit einigen Jahren eine Imkerei, die vom Förderverein der Fuchsfarm gegründet wurde, und da kommen wir quasi über die natürlichen Kreisläufe, über das Begreifen hin, dass die Kinder und Jugendlichen und Studierenden, mit denen wir da zusammenarbeiten, das quasi auch in ihre Lebenswirklichkeit mitnehmen. Also wir können nicht nur am Bild zeigen, die Biene fliegt zur Blume und macht da irgendwie Honig, sondern man kann das genau sehen, man kann den Honig selber machen, man kann den dann auch in Erfurt zum Beispiel kaufen. Also da kommen wir konkret von den natürlichen Kreisläufen quasi zur Lebenswirklichkeit und wie man mit unseren Ressourcen umgehen muss.
Soweit das mal zum Thema Fuchsfarm und zu den anderen Themen. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und legen auf Spielzeit von Franz K., eine ganz neue CD, und der Titel heißt Irgendwann ist irgendwann. Stadtgespräch hier auf Radio Frei mit dem Nachhaltigkeitsreport für Erfurt. Heute zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und Gäste im Studio sind Professor Sandra Tänzer, Peter Seifert und Jens Düring. Und wir haben uns ja schon langsam an das Thema herangetastet. Zumindest das, was in den drei Bereichen Region, Lokales oder Hochschule beziehungsweise auch hier in der Naturbildungsstätte Fuchsfarm gemacht wird. Und wir steigen aber jetzt ein in die tiefere Diskussion zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Josef, dein Part.
Ja, anfangs hatten wir gesagt, hochwertige Bildung, das dann mit dem Ziel der Beschreibung aus den SDGs, den Nachhaltigkeitszielen, kurz untersetzt. Und jetzt nehme ich mal ganz kurz für unsere Gäste die richtig trockene, weil manchmal ist Bildung ja auch erstmal nicht einfach geschrieben, in weltweiten Nationenpapieren, 4.7. Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zur nachhaltigen Entwicklung lernen. Das ist also das, über das wir gerade in der ersten Runde, sofern Sie von Anfang an der Sendung dabei sind, gesprochen haben. Peter, also wenn ich es schon kaum verstehe, und ich mache das ja schon viele Jahre mit dir, was sind denn jetzt mal aus diesem Weltaktionsprogramm, was ja das Dokument ist, mit dem man diese Bildung für nachhaltige Entwicklung jetzt voranbringt, so diese 5, 6 Hauptschlagwörter, von denen du gesagt hast, dass man es daran ganz gut erklären kann. Brich uns das doch nochmal an einer Stelle bitte runter.
Ist nicht ganz so einfach, der relativ trockene Einstieg hat es gezeigt, aber man kann es vielleicht unter zwei Aspekten sehen. Bildung für nachhaltige Entwicklung, das Weltaktionsprogramm, hat eigentlich 5 große Prioritäten, die sich dann in der Praxis in den Bildungsbereichen umsetzen lassen, verwirklichen lassen, herunterbrechen lassen. Ich nenne mal die Prioritäten, die sind ähnlich trocken, aber ist ein wichtiger Einstieg. Das ist die politische Unterstützung, da kommen wir vielleicht zum Ende nochmal drauf. Der ganzheitliche Ansatz einer ganzheitlichen Transformation, der Kompetenzaufbau, Vermittlung von Multiplikatoren, Multiplikationen, dieses Thema umzusetzen, die Jugend stärker einzubinden und der Part, für den ich stehe, Förderung der nachhaltigen Entwicklung auf kommunaler Ebene. Ich hatte gesagt, wir brechen es runter auf die Bildungsbereiche. Es gibt im Prinzip die Bereiche, angefangen von der Elementarbildung, von der frühkindlichen Bildung, über die schulische, über die berufliche Bildung, über die Hochschulbildung. Und umgesetzt wird das halt in diesen einzelnen Bereichen, im formalen Lernen, im nonformalen Lernen, das heißt auch im informellen Lernen, das heißt im Lernen, im Kontext des Lebens, wie man bestimmte Sachen umsetzt. Und umsetzen tut man es vor allen Dingen vor Ort, das heißt in der Kommune, in den einzelnen Bereichen, wo man sich aufhält, wo man tätig wird. Und in diesen einzelnen Bereichen ist diese Frage, wie verhalte ich mich, was tue ich, welche Konsequenzen hat mein Handeln für die Zukunft? Eigentlich ganz einfach. Das heißt, wie ich es vorhin gesagt habe, ich muss wissen, was mache ich, wenn ich irgendwelche Handlungen tätige, welche Konsequenzen hat das für mich selber, für die anderen, für die Umwelt, für die Zukunft, um es ganz platt zu sagen. Sicherlich ist das in der Ausdeklinierung der einzelnen Begriffe dann relativ vielfältig, aber darauf würde ich es erstmal konzentrieren. Und wichtig ist, dass dieses Thema, und da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, eine Querschnittsaufgabe ist. Nachhaltiges Denken, nachhaltiges Handeln, wird in allen Lebensbereichen, in allen Bildungsbereichen, in allen Lebenssituationen eigentlich umgesetzt. Und überall, wo ich handle, dort werde ich irgendwelche Handlungsergebnisse bringen und die können positiv oder negativ sein. Je nachdem, wie ich mich gegenüber meiner Umwelt verhalte, werde ich Wirkung erzielen. Und wenn ich sehe, die Wirkung, die ich habe, ist nicht nachhaltig, dann muss ich mein Handeln ändern. Das steckt da im weitesten Sinn drin. Das heißt, ich muss es wissen, was ich tue.
Danke, Peter. Um das zu wissen, du hast ein gutes Stichwort, glaube ich, zwischendrin nochmal gegeben, was fast wie eine Steilvorlage für mich ist, die Jugendlichen da entsprechend auch stärker einzubinden. Die Jugend ist für mich natürlich auch Studenten, Schüler, genau die Ausbildung, Sandra, die da bei dir passiert. Und ich habe noch so ein trockenes Wort wie diese Paragraphenformulierung der Vereinten Nationen gefunden. Der Professor Dehaan spricht bei dem, um das es geht, vom gesamtinstitutionellen Ansatz. Peter hat es mit 2, 3 anderen Dingen, glaube ich, auf die Stadt hin schon angerissen. Was muss ich mir denn unter einem gesamtinstitutionellen Ansatz vorstellen?
Naja, der im Grunde ein gesamtinstitutioneller Ansatz guckt auf die Schule oder die Institution im Gesamtzusammenhang, guckt natürlich auf die Persönlichkeiten, sowohl die Schülerinnen als auch die Lehrerinnen, guckt in der Universität auf Studierende und Lehrende. Sind die kompetent, entwickeln die eigene Fähigkeiten, entwickeln sie selbst auch selbstreflexive Fähigkeiten im Umgang mit der Lebensweise. Aber er guckt genauso gut auf die Infrastruktur, auf die Frage, wenn ich jetzt an die Uni zum Beispiel denke, ne, welche Lebensmittel werden angeboten, wo kommen diese her, wie gehen wir mit den Verpackungen selbst um, wie ist unser Energiehaushalt an der Universität? Also man guckt auf eine Institution im Gesamtzusammenhang und guckt sowohl die Organisation, die Personalentwicklung an, guckt die technischen Verhältnisse an, den Umgang mit technischen und Nahrungsmitteln und so weiter. Cool. Und im Übrigen auch gesamtinstitutionell auch die Schule als Institution, aber auch in ihrer Verknüpfung, in ihren breiten Verhältnissen zur Stadt und zum Lebensumfeld. Auch das ist etwas, was ja nicht autark abgeschlossen ist.
Könnte man sagen, es ist eigentlich authentisch. Das heißt, dahinter steckt so etwas wie die kleinen Kinder, wenn ich es jetzt zu Hause in der Familie sehen würde, kriegen schon mit, ob das da, was man da vorher Lernen, auswendig lernen oder in der Schule erlebt hat, zu Hause auch so umgesetzt wird und eben umgekehrt in der Universität genauso. Wir reden da über Fairtrade-Kaffee oder Sparen vom Papier und auf der anderen Seite wird es eigentlich gerade weggeschmissen oder die Lüftung funktioniert nicht und man muss eigentlich bei offenem Fenster heizen, auch im Winter, ja. Also bildlich gesprochen. Und dass das eigentlich das ist, was glaubhaft auch zu anderem Handeln führt, wenn es dann eben so ist. So richtig verstanden, ja?
Also es ist im Grunde genau die Kohärenz, glaube ich. Ne? Also nicht nur, dass wir drüber lernen, wenn ich jetzt an die Universität denke, sondern dass wir es auch versuchen, so zu leben. Dass es da einfach eine Wechselbeziehung gibt, auch innerhalb der Institution. Aber ich glaube, das kann ganz unterschiedlich sein. Es können die Impulse, die können sowohl aus der Lehre herauskommen, wenn ich an die Universität denke, dass Studierende sensibilisiert werden, dass es sowas wie eine Hochschulgruppe gibt, wie die AG Nachhaltigkeit, die sich damit auseinandersetzt und diese können in die Institution und damit auch, ich sag mal, in die Organisation eingreifen. Aber das hat natürlich auch wiederum Rückwirkungen auf alle anderen Studierenden, die jetzt zum Beispiel nicht mit Nachhaltigkeitsthemen und Nachhaltigkeitswissen sich konfrontiert werden, andere Studiengänge. Die könnten dadurch auch wiederum sensibilisiert werden für sich selbst.
Dieser ganzheitliche oder ganz institutionelle Ansatz bedeutet aber auch, dass die einzelnen Fakultäten und Institute auch da näher zusammenrücken und nicht jeder sein Beet für sich bestellen kann.
Was wahrscheinlich in der Lehre total schwierig ist.
Also das ist eigentlich ja auch unsere Vision. Wir haben im Moment die Nachhaltigkeitsbildung so verortet, dass wir, ich gucke mal auf die Grundschullehramtsausbildung, da beginnen 250 oder 230 Studierende, die alle Sachunterricht studieren. Das heißt, da werden sie damit konfrontiert, dass sie in der Vorlesung überhaupt erstmal konzeptuell sich damit auseinandersetzen, dann in Lehrveranstaltungen projektähnlich sich mit Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinandersetzen. Wir haben dann mit dem Studienfach Schulgarten natürlich
zum Beispiel,
auch nochmal, aber das ist ja nur ein Teil der Studierenden und ich befinde mich auch jetzt nur in der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät, die Chance, mit den Studierenden diese Fähigkeit und Bereitschaft für Bildung für nachhaltige Entwicklung sich einzusetzen und auch didaktische Kompetenzen zu entwickeln, zu erzeugen. Wenn wir jetzt auf die Uni gucken, müssen wir ja gucken, wie kriegen wir das hin, BNE als Querschnittsaufgabe so zu verankern, dass auch ein Student, eine Studentin, die Betriebswirtschaft studiert oder STAVI oder andere Dinge, ne, das macht. Und das ist die Vision, dass wir einen Studiengang hinbekommen, der quer zu den jetzigen Studiengängen als BA-Nebenstudienrichtung etabliert wird. Und da sind wir noch entfernt, aber wir sind auch dran.
Also die große Aufgabe heißt, das also als Querschnitt wirklich zu behandeln und nicht sagen, es gibt ein Studienfach Nachhaltigkeit und die machen das alles so. Also so ähnlich wie Medienbildung, das müssen alle machen, Medienkompetenz vermitteln von der Klasse 5 bis zur Klasse 12 und ähnlich muss es hier laufen. Das ist also die Vision auch für die Hochschulen. Man muss ja also nicht nur die Uni Erfurt, sondern das betrifft ja alle Hochschulen in Thüringen, die sich also da auch mit einbringen sollen. Das ist also die Vision.
Vielleicht noch ein Satz gleich dazu. Ja, BNE heißt ja auch Vernetztdenken. Und das heißt, dass nicht nur alleine der Politikwissenschaftler oder der Demokratietheorien lehrt, ne, wie bei uns auch der Kollege, der da ganz stark sich mit engagiert, seinen Beitrag leisten kann, sondern wir brauchen ja genauso das Know-how aus den Technikwissenschaften, aus den Naturwissenschaften, aus den Sozialwissenschaften. Das ist etwas, wo jeder mit seiner Expertise beitragen kann, auch an der Universität.
Jens, die Sandra hat ja jetzt schon Nachhaltigkeit, Projekte mit den Studenten angesprochen, Service-Lernung fiel in der ersten Runde schon mal ganz kurz als Stichwort. Davon profitierst du ja mit der Fuchsfarm, mit Projekten, wo Studenten für dich zum Beispiel einen bestimmten Bildungsinhalt aufarbeiten, das selber natürlich dann lernen und auch mit dir zusammen in der Begleitung mit Kindern, Schülern durchführen. Was passiert denn da? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist denn genau so ein Projektinhalt auch in deinem Erfahrungswert da angekommen?
Das ist auch relativ unterschiedlich natürlich, aber es ist so, dass wir, also jedes Semester fängt so ein Stufu-Nachhaltigkeitszyklus neu an sozusagen und wir überlegen uns im Vorfeld, welche Projekte wir denn gerne mit Studierenden umsetzen wollen. Und da hatten wir jetzt, also wir machen das jetzt glaube ich seit 3 Jahren schon und haben da eigentlich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht und würde mal an 1-2 Beispielen das vielleicht darstellen. Wir hatten überlegt, wie wir denn an ältere Schüler rankommen, um unsere Inhalte zu vermitteln, weil wir bisher wirklich nur oder hauptsächlich Kindergärten und Grundschulen als Nachfrage haben und wollten aber gerne auch an weiterführende Schulen ran und an ältere Kinder. Und da hatten wir die Idee dann über einen sogenannten Geocaching Umwelt Bildungs Abenteuerkurs quasi im Wald.
Das war aber jetzt ein Substantiv.
Ja. Haben wir versucht, da ranzukommen und das haben wir halt quasi der studentischen Gruppe als Aufgabe gegeben und die haben das wunderbar gelöst. Die haben uns Sponsoren gesucht, die die Geräte finanzieren. Die haben uns die Inhalte gemacht und die haben das auch selbst ausprobiert. Und das ist jetzt ein fester Bestandteil im Angebot der Fuchsfarm. Also das ist eigentlich wirklich gelebte Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass wir ein Projekt von Studierenden für Kinder quasi gemacht haben mit natürlich nachhaltigen Inhalten und aber auch im Sinne, ja, dass wir die Nachhaltigkeit über dieses Programm quasi an die Leute ranbringen und die das nachfragen können.
Ja, ergänzend dazu, einerseits wird da ein Nachhaltigkeitsprojekt, ne, für die Kinder und die Jugendlichen, die auf die Fuchsfarm kommen, etabliert und auf der anderen Seite lernen die Studierenden auch davon. Bei uns ist es ganz wichtig, dass sie am Ende danach so einen Reflexionsbericht schreiben und da geht es im Grunde genommen darum, habe ich vorausschauend geplant, konnten alle partizipieren in meiner Gruppe, die 3 oder 4 oder 5 Studierenden, sind Nachhaltigkeitsindikatoren tatsächlich umgesetzt worden, habe ich auf Ökologie, ökonomische, soziokulturelle Aspekte geachtet und diese Reflexion ist total wichtig für ihren eigenen Lernprozess.
Richard, ich habe ja schon viele dieser Studentenprojekte in meiner städtischen Arbeit auch mitbetreut, kann dir eigentlich nur sagen, ich habe immer das Gefühl, dass der Lerneffekt, den die Studierenden dann da im Sinne stolz darauf zu sein, es so umgesetzt zu haben, es nicht irgendwie aus einem Buch gelesen zu haben, sondern die Stadt setzt das da um, in der Fuchsfarm passiert das tatsächlich mit Kindern und die haben sich wie wild gefreut, da entsteht eigentlich ein ganz anderes, teilweise dauerhaftes eben im Sinne, wie Peter BNE definiert hat, bleibendes, gelebtes, verstandenes, ne? Manchmal vielleicht auch sogar im Muskel gebliebenes Lernen. Und also das ist natürlich genau der Ansatz wahrscheinlich.
Genau, auch der Punkt, dass die Studierenden merken, sie lernen jetzt nicht, um irgend jetzt ein Projekt in ein Fach abzuschließen und abzulegen, sondern es ist wirklich nachhaltig, das werden also Schülerinnen und Schüler nach ihnen noch dieses Programm erarbeiten. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Stehen die an der Fuchsfarm Schlange, 30 Grundschulen und 10 Regelschulen oder 20 Regelschulen?
Nein, es ist so, dass also im Prinzip stehen die Schulschlange jetzt nicht direkt körperlich vor der Haustür, sondern es ist so, dass wir also ganz wöchentlich geöffnet haben sozusagen von 8 bis 16 Uhr jeden Tag. Wir haben oben 2 feste Mitarbeiter von der Stadt aus und freiwillige ökologische Helfer noch, also im freiwilligen ökologischen Jahr und auch noch im Bundesfreiwilligendienst. Und die nehmen quasi die Bestellungen sozusagen entgegen und wir haben also ein festes Programm, was wir anbieten und können uns aber oder sind auch in der Lage, uns auf die Nachfrage einzustellen und das Programm im Prinzip abzustimmen auf die Schulen, Kindergärten, je nachdem, was sie gerne machen wollen. Das geht vom, sag ich mal, schnöden Wandertag, wo man einfach nur auf die Fuchsfarm kommt und sich da gut gehen lässt, bis hin zu wirklich Bildungsprogrammen, wo wir uns auch auf die Lehrpläne einschießen und dort entsprechend darauf reagieren und gemeinsam mit den Lehrern auch Sachen entwickeln oder aber wie mit dem Stuho dann wirklich Projekte auch ganz neuer Art entwickeln.
Also man kann sagen, dass diese Programme bei den Schulen angekommen sind?
Das würde ich so sagen. Also wir machen auch eine regelmäßige Analyse, wer zu uns kommt und da können wir schon feststellen, dass es relativ über Erfurt relativ flächig abgedeckt sind. Es gibt auch Schulen, die nicht zu uns kommen oder Kindergärten. Da sind wir dran, das rauszukriegen, woran das liegen kann. Da können wir jetzt nicht genau sagen, ob es jetzt einfach an der Entfernung liegt oder weil die da keinen Bedarf sehen. Das kann man jetzt nicht so sagen, aber wir sind schon sehr stark nachgefragt und haben da jetzt, sage ich mal, keine Ängste sozusagen, dass wir unsere Zeit nicht verbringen können. Also wir haben im Jahr so zwischen 10.000 und 15.000 Besucher, hauptsächlich natürlich Schüler und Kindergarten, aber über den Förderverein, der auch noch Angebote macht, auch Erwachsene und Berufsschulen, Studierende, quer durch die Gesellschaft.
Bevor wir gleich nochmal wieder zur Musik kommen, Sandra, was ist denn dein Eindruck vom Lerneffekt, Lehreffekt für die Ausbildung der Studenten, für dich jetzt als Professorin? Ist das, wenn du solche Projektergebnisse, diese Reflexionsberichte hast, auch Anlass, nicht nur für dich, sondern auch andere Fachbereiche, Professoren, an der eigenen Didaktik, am eigenen Unterricht mit den Erfahrungen was zu ändern? Passiert das tatsächlich? Ist das ja so ein gegenläufig kommunizierendes System?
Ja, die Nachhaltigkeitsprojekte sind natürlich sehr kurz, das sind Mikroprojekte. Das heißt, in 3 Monaten setzen sich Studierende mit Inhalten auseinander, reflektieren ihre Erfahrungen. Aber wir sind oftmals, und das jetzt spreche ich auch für meine Kolleginnen, wir sind zu viert, wir sind 4 Mentorinnen in diesem Stufe Nachhaltigkeit. Wir sind total erstaunt, wie viel sie letztendlich auch an eigenen Erfahrungen dann in diesen Reflexionsberichten mit hineinschreiben. Und was das ist, Ja, das, da vielleicht, also na klar, da geht es natürlich auch um Bewertungen und so. Man kann vielleicht, bei dem einen oder anderen hätte ich dann gern auch manchmal noch eine Nachfrage und da würden wir gern nochmal ins Gespräch kommen, ne, an der jeweiligen Person. Aber grundsätzlich finde ich, ist das ein sehr bildungswirksame Lehr-Lernform.
Bildung für nachhaltige Entwicklung steht auf dem Programm heute hier im Stadtgespräch und wir sind beim Nachhaltigkeitsreport für Erfurt und wir diskutieren, wenn die Musik läuft, natürlich alle möglichen nachhaltigen Themen und wir haben natürlich auch die kompetenten Gesprächspartner hier eingeladen. Professor Sandra Tänzer, Peter Seifert und Jens Düring beantworten Fragen zu Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und wir haben jetzt schon einige Beispiele genannt und ich muss oder möchte einfach den Hörerinnen und Hörern so das nochmal ans Herz legen. Also das, was wir jetzt hier so theoretisch behandelt haben, wird ja, wie Jens gerade auch am Beispiel gesagt hat, in Erfurt praktisch gelebt. Und Erfurt ist da auch eine der Städte, die da Vorreiter ist. Peter, es gibt eine Reihe von Auszeichnungen, die im Bereich nachhaltige Entwicklung für Erfurt schon erreicht worden sind. Vielleicht kannst du mal einige nennen.
Im Rahmen der Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung, ich habe vorhin gesagt, was es ist und wo sie herkommt, gab es verschiedene Auszeichnungsmodalitäten für Projekte, für Maßnahmen und auch für Städte, die sich im Sektor Bildung von nachhaltiger Entwicklung, Umsetzung von Agenda 21 Projekten, in der Vermittlung dieser von mir vorhin angesprochenen Wissens-, Kompetenz- und Handlungsmotivation ausgezeichnet haben, eine Auszeichnung dahingehend, dass zum Beispiel Erfurt im Jahre 2008 erstmalig den Titel Stadt der Weltdekade Bildung von nachhaltiger Entwicklung erhalten haben. Das ist eine von der UNESCO weltweit vergebene Auszeichnung für Kommunen, die sich eben auf diesen Sektor aktiv einbringen und auch entsprechende Erfolge erzielt haben, die nachweisbar sein müssen. Es gab eine hochrangige Jury, die dann diese eingereichten Anträge und die Beispiele bewertet haben. Und Erfurt wurde, wie gesagt, im Jahre 2008 erstmalig als für würdig befunden und hat diese Auszeichnung erhalten. Wir haben dann dreimal später im Jahre 2010, im Jahre 2012 und im Jahre 2013 übergreifend auf das Jahr 2014 diese Auszeichnung insgesamt viermal bekommen. Es gibt bundesweit nur 21 Städte, die diese Auszeichnung überhaupt erhalten haben. Und jetzt müsste ich schwindeln, ich weiß es nicht ganz genau, es gibt nur drei oder vier Städte, die viermal diese Auszeichnung erhalten haben. Und Erfurt gehört dazu.
Das ist also eine tolle Arbeit und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt so viele Auszeichnungen hat, könnte man sich ja zurücklegen und sagen, eigentlich machen wir ja schon alles. Aber ich weiß auch, dass ihr trotzdem noch nicht so ganz zufrieden seid mit der Aktion der Bürgerinnen und Bürger. Da wünscht ihr euch immer noch, dass da mehr mitmachen. Was sind denn da für Hemmnisse bei den Bürgern, sich diesem Thema zu widmen?
Das ist, wenn ich die Frage beantworten könnte, das wäre schön. Kann ich leider nicht, aber ich würde es mir so formulieren, dass noch nicht alle begriffen haben, was Bildung für nachhaltige Entwicklung überhaupt ist und dass Bildung notwendig ist, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ob das jetzt Nichtwissen oder Desinteresse ist, kann ich nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Aber unser Ziel und meine Aufgabe sehe ich eigentlich, du hattest gesagt, wir haben schon viel erreicht, das ist richtig, aber wir haben noch lange nicht das erreicht, was eigentlich erreichbar wäre und erreichen heißt auch Stillstand. Es muss weitergehen. Es muss irgendwo eine Entwicklung geben, dass dieses Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung halt nach vorn gerichtet ist und bestimmte Ziele anvisiert und dann auch an der Umsetzung arbeitet. Das ist das, was auch das Weltaktionsprogramm zum Inhalt hat. Und das ist auch der Punkt, wo wir als Stadtverwaltung uns mit unseren vielen Partnern einbringen möchten. Dieses Thema BNE in den Köpfen vieler. Alle werden wir nicht erreichen, aber doch zu 99,9% der Erfurter und der umliegenden Bevölkerung mit dem Thema BNE vertraut zu machen. Die Fahnen, die wir mit den Auszeichnungen erhalten haben, sie gelten eigentlich nur bis 2014, aber sie wehen im Moment wieder vorm Rathaus, weil vor drei Wochen am Donnerstag die Impulsveranstaltung zur Umsetzung des Weltaktionsprogramms in Thüringen im Erfurter Rathaus stattfand. Und diese vier Fahnen sind halt das belebte oder das sichtbare Zeugnis dafür, dass wir auf dem Weg sind in diese Richtung.
Richard, jetzt habe ich gleich drei Frageansätze bekommen im Wortbeitrag von Von Peter. Also zum einen nochmal konkret nennen, weil wir darauf nochmal eingehen wollen, diese Veranstaltung, die nochmal gleich eine Rolle spielen wird, ist Bildung für nachhaltige Entwicklung vor Ort umsetzen. Das ist nochmal ganz wichtig, also lokale, regionale Bildungslandschaften. Und dieses Lernen, dieses Anfassen, deswegen ist ja Jens auch heute da mit der Fuchsfarm, es leben, es sehen, es anfassen, es essen können, verstehen, wie das von den Bienen bis zum Honig in der Steckdose ist, wenn man es mal bildlich sagt. Das ist genau das, um das es geht. Und darunter war die Unterschrift, das BNE-Weltaktionsprogramm in Thüringen gemeinsam gestalten. Das heißt, also das wird nochmal gleich dann die Frage sein, wie geht das? Und jetzt hattest du aber die Frage dem Peter so gestellt, dass er sich ungern immer selber so lobt. Aber ich muss mal sagen, das ist schon deutschlandweit eine richtig große Leistung. Aber das ist nicht eine Leistung, und da zielte deine Frage hin, allein der Stadt, sondern das sind jede Menge Initiativen, teilweise, ich sag mal, 60-seitige Dokumente, die wir abgegeben haben für diese Jury-Sitzung, wo alle diese vielen Initiativen, Schulen, Vereine, Unternehmen aufgeführt werden, die etwas mit uns machen. Das ist nicht die Stadtverwaltung, der Stadtrat macht, sondern eigentlich schon der Ansatz, diese Stadtgesellschaft macht. Und da kommt jetzt ein Lieblingswort von mir, das erklärt deine Frage möglicherweise. Wir leben aber im Zeitalter der Ungleichzeitigkeit. Es steht nicht überall Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Agenda drauf, wo tatsächlich jede Menge Bürgerinitiativen gerade Nachhaltigkeit machen. Wie sollte jetzt Peter oder wir als Stadtverwaltung wissen, was in jeder Straße bei jedem super Familienfest oder so stattfindet? Und da gibt es tatsächlich, glaube ich, einfach heute mehr, gerade auch bei Studenten nehmen wir das immer wieder wahr, als man immer so denkt. Und auf der anderen Seite ist natürlich unsere Aufgabe als Stadt, dass wir das kommunizieren, noch stärker wie heute mit der Radiosendung, deswegen nochmal auch der Dank, dass ihr da seid, kommunizieren müssen, dass immer mehr Leute sich darauf einlassen und vielleicht feststellen, naja, eigentlich mache ich das doch nicht, ich habe nur gar nicht gewusst, vielleicht gehe ich da mal hin und mache da mal mit oder da gibt es ja ein Angebot. Und dann kommen wir vielleicht, ich meine, das war ja provokativ, Peter, 99,9%, so ein Ergebnis werden wir natürlich nicht erreichen.
Aber jeder Tropfen hüllt den Stein, und ich denke, man muss das Thema immer auch wieder auf die Agenda bringen. Deswegen ja auch unsere Radioserie hier bei Radio Frei, diese Nachhaltigkeitsreporte immer wieder einmal im Monat anzufügen.
Sandra, es gibt bei diesen trockenen Formulierungen der Vereinten Nationen einen Punkt 4.2. Da steht drin, bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule, auf die du ja vorbereitest, deine Studenten als Lehrer, vorbereitet sind. Das heißt doch eigentlich, im Endeffekt, es fängt wirklich fast im Wickelraum an. Man muss die entsprechende originäre Umgebung, das, ich sag mal, wie auch immer in den Arm genommen sein, schon in der richtigen Form wahrscheinlich haben. Wie ist denn da dein fachlicher Eindruck? Wie früh, wie gut kann man das machen? Mit was für einfachen Dingen kann das einfach auch schon frühkindlich passieren?
Ich hatte ja vorhin auch den Schulgarten erwähnt, ne? Also wir haben ja wir haben zwar einen Studiengang, der heißt primare elementare Bildung, aber ich kenne mich dann doch sehr viel stärker in der Schullandschaft aus. Und ich würde jetzt tatsächlich gerne mal den Schulgarten in den Blick nehmen, weil auch viele Kindergärten ja mit den Kindern auch gärtnern. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz für Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo du merkst, was sind eigentlich saisonale Produkte, ne? Wann werden die Erdbeeren geerntet oder welche Pflanzen wachsen wann? Wie können wir gemeinsam so einen Garten gestalten? Wer kann da sich mit beteiligen, mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, grobmotorisch, feinmotorisch, mal geschickter, mal weniger geschickt, sodass man auch sagt, hier kann jeder mit seinen Stärken so eine Gemeinschaftsaufgabe mitmachen. Man sieht die Biodiversität, die Vielfalt von Pflanzen in so einem Schulgarten. Und das, also mit dem Beispiel, glaube ich, kann man sehen, das kann schon ganz, ganz früh und auch außerhalb von Institutionen und Kindergärten in jeder Familie auch stattfinden. Du hast vorhin, Jens, ja auch den Wald erwähnt, ne? Und Eltern, die mit ihren Kindern in den Wald gehen. Wenn man es umsetzen will, muss man es in die Strukturen bringen. Und Strukturen heißt für uns tatsächlich an der Stelle dann auch Lehrpläne, Curricula, Bildungspläne. Das ist ganz entscheidend. Studienordnungen, Prüfungsordnungen in den Lehrerbildungsinstitutionen in Thüringen, in Erfurt, in Jena, dass man weiß, da steht es auch drin. Dann haben wir die Chance, es auch tatsächlich überall zu vermitteln, können gute Wege finden, methodisch, wie man da auch die besten Ergebnisse erzielt in der Kompetenzentwicklung, und dann kommt es auch besser noch in die Schulen. Weiterbildung ist auch ein wichtiger Punkt des TILM, also alle drei Phasen der Lehrerinnenbildung, erste, zweite, dritte Phase. Das wäre wichtig. Und das, was du schon gesagt hast, dabei aber eben auch die Unterstützung der Regierung.
Jetzt hast du das TILM angesprochen. Jetzt wollte ich gerade eigentlich zu den anderen beiden gehen, aber das ist natürlich deine Steilvorlage dann gerade wieder gewesen. Was müsste denn, um die Frage, die wir noch klären wollen, gemeinsam in Thüringen passieren, damit nicht nur außerschulisch, nonformal, informell, wie dann immer diese Worte sind, in der Bildungslandschaft Erfurt, föderal ist ja im Prinzip das Land zuständig für Bildung. Was müsste denn von Hochschule, zu lang zum Ministerium, zum Thüringer Institut entsprechend passieren, damit so etwas stärker verankert werden kann, damit das noch originärer passiert? Was wären da so die nächsten Schritte, die vielleicht auch auf der Tagung, von der wir eben gesprochen haben, ja auch angesprochen worden sind?
Also die Tagung war für mich insofern symbolisch und ganz, ganz wichtig, weil da unterschiedlichste Institutionen, Handlungsträger, Entscheidungsträger alle an einem Raum waren. Weil wir in diesen unterschiedlichen Arbeitsgruppen auch alle diskutieren konnten, was kann Forschung und Wissenschaft leisten, was können Jugendliche, wie können Jugendliche stärker partizipieren. Das war entscheidend. Also im Grunde genommen die Städte die Möglichkeiten schaffen und die Bereitschaft dazu entwickeln, dass wir alle im Gespräch bleiben, jeder mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Foki auf die jeweiligen Handlungsfelder. Und du hast aber ganz konkret gefragt, was muss passieren?
Du hast ja einen Studiengang angesprochen, den ihr eigentlich plant als Universität. Was müsste dazu zum Beispiel passieren, damit er wirklich das Licht der Welt erblickt?
Ja, das ist einmal inneruniversitär, die gute Strukturierung eines solchen Studiengangs, der im Übrigen aber schon durchstrukturiert ist, aber dann eben auch die Berechnung. Da sind wir eigentlich im Dilemma wieder, können wir das personell uns leisten? Also eigentlich ist der Studiengang ja auch ein Angebot von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ne? Es ist ein Teil, ein Beitrag dazu, der zum Gegenstand wird und wo wir auch wieder fragen, wie müssen personelle Kapazitäten, finanzielle Kapazitäten bereitgestellt werden? Wie bekommen wir das in die Studienordnungen, die bestehenden hinein? Und in der Lehrerbildung haben wir im Grunde immer auch noch die Herausforderung, Lehrerbildungsgesetze in den Blick zu nehmen. Und die sind, obwohl sie ja föderal sind, trotzdem noch über die Kultusministerkonferenz auch in einem gewissen Rahmen und Restriktionen. Ne? Wie viele Fächer bildest du aus, wie geht so ein Querschnittsbereich zu installieren? Und da braucht es aber auch das Know-how der Juristen im Bildungsministerium.
Jens, da schließt sich eigentlich nahtlos an auf deiner Ebene mit der Fuchsfarm. Wir wissen, wie der Landeshaushalt ist. Wir wissen, wie zum Beispiel auch die Flüchtlingsthematik gerade alles Mögliche verändert. Da wäre die eine Frage, da macht ihr gerade ein Projekt, da würde ich nochmal ganz konkret kurz auch was zu hören. Aber die andere Frage, wenn Wünschen noch helfen würde, und wir wissen, wie auch der städtische Haushalt ist, deswegen möchte ich dich da nicht in die Bredouille bringen, aber was wäre das, was du dir in der Entwicklung der Fuchsfarm mit den Kindern, Jugendlichen, Schülern, die du hast, da eigentlich als nächste Schritte vorstellen würdest?
Also zunächst wünschen wir uns natürlich, dass die Finanzierung weiter gesichert ist, dass wir also so weitermachen können wie bisher, dass da keine Kürzung gibt sozusagen, weil wir sind zwar freiwillige Aufgabe, aber doch, denke ich, eine sehr wichtige in diesem Zusammenspiel und dass natürlich auch Schulen und Kindergärten in die Lage versetzt werden, diese Angebote anzunehmen, weil informelle Bildung, also wir sind ja nur ein kleiner Teil dessen, dass die Schulen wirklich Möglichkeiten haben und die Kindergärten diese außerschulischen Angebote zu nutzen und das muss auch, da müssen teilweise Hürden abgebaut werden.
Teilweise, also die brauchen Fahrgeld, die brauchen die Möglichkeit und Betreuung, da hinzukommen.
Sie brauchen auch die zeitlichen Freiräume, weil die sind wirklich in ein enges Korsett eingebunden, das merken wir immer wieder. Und da muss es möglich sein. Es gibt freie Schulen, die kriegen das offensichtlich besser hin. Vielleicht kann man sich da ein paar Sachen abschauen, wie man das anders gestalten kann. Und dann wünsche ich mir natürlich als Fuchsfarm, jetzt nicht nur von städtischer Seite, sondern auch vom Land Thüringen, die ja auch sich die Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben. Peter hatte das gesagt, dass vor 3 Wochen diese Auftaktveranstaltung stattgefunden hat. Es gibt bisher Strukturen in Thüringen, die dieses Thema BNE, aber auch die Nachhaltigkeit an sich vorangebracht haben, die Institutionen auch beraten haben, Fortbildungen angeboten haben und Austausche. Also das muss auf jeden Fall weiterfinanziert werden. Es gibt noch das Nachhaltigkeitszentrum in Thüringen, zum Beispiel als ein Stichwort. Die sind noch finanziert bis Ende des Jahres. Wie es weitergeht, ist völlig unklar. Und wenn man diese Sachen nicht weiter im Blick hat, dann braucht man sich dann aber eigentlich auch nicht um irgendwelche Leuchtturmprojekte oder um Nachhaltigkeit kümmern, wenn man halt nicht diese strukturellen Sachen, wenn man da nicht seine Hausaufgaben erledigt.
Jens, ich hatte dich mit dem Flüchtlingsprojekt nochmal angesprochen, weil ich glaube, das ist mir nochmal ganz wichtig, weil das ist auch, denke ich, symptomatisch für andere Dinge. Irgendetwas zu tun mit einem sektoralen Denken führt, glaube ich, ja, wie wir gelernt haben, glaube ich, auch heute gemeinsam in die Irre. Aber bei den Flüchtlingen geht ihr ja mit dem, was ihr als Fuchsfarm mit Bildungsinhalt, mit dem, worum es geht, irgendwie wahrscheinlich auch anders vor. Stellt das doch nochmal ganz kurz in 2 Sätzen dar, weil Peter möchte gleich auch nochmal zu regionaler, lokaler Bildungslandschaft mit ins Gespräch.
Genau, also wir werden häufig ja miss- oder verstanden sozusagen, dass wir den ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit abdecken, wobei uns aber wichtig ist, deutlich zu machen, dass Nachhaltigkeit halt nicht nur dieser ökologische Aspekt ist, wo wir als Umweltamt oder als Umweltbildungsstätte immer vorne dran stehen, sondern dass das eine ganzheitliche Sache ist und deswegen versuchen wir uns jetzt zum Beispiel auch bei einem STUFO-Projekt mit Flüchtlingen auseinanderzusetzen, in dem Sinne, dass wir dort ein Angebot versuchen aufzubauen, ein regelmäßiges Angebot, um mit Flüchtlingen zusammenzuarbeiten, um denen eine sinnvolle Beschäftigung zu geben, denen auch zu zeigen, was uns in Erfurt, in Thüringen, in Deutschland wichtig ist, unsere Werte vielleicht zu vermitteln über den Wald. Da ist der Wald eine ganz gute Möglichkeit. Und aber auch den Austausch mit den Einheimischen. Das heißt, wir versuchen dann auch Erfurter Bürgerinnen und Bürger, Kinder mit ins Boot zu holen und dort einen Austausch hinzukriegen und dort im Prinzip die Integration zu ermöglichen. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger ethischer Aspekt von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Teilhabe von verschiedenen Gruppen, die Integration und eine Gerechtigkeit auch. Also das ist uns wichtig und deswegen versuchen wir da auch aktiv zu sein im Moment.
Also das wird wahrscheinlich für die meisten Hörerinnen und Hörer nicht so bekannt sein, dass also die Fuchsfarm gerade auch für Flüchtlinge dort Angebote macht.
Das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht bekannt. Wir hatten halt im letzten Jahr oder in diesem Jahr, Mitte des Jahres, einen großen Auftakt gemacht. Wir hatten einen Tag der Vielfalt veranstaltet, damals letztens auch gerade den Ehrenamtspreis der Stadt Erfurt für bekommen. Also es wird schon wahrgenommen auch. Und das war unser erster Auftakt sozusagen, um das zu zeigen, dass es da auch Möglichkeiten gibt und Notwendigkeiten. Und wir versuchen das halt jetzt zu verstetigen, weil das halt kein Leuchtturm sein bleiben sollte, sondern wirklich eine stetige Sache. Und wir versuchen das auch dadurch zu verdeutlichen, dass Integration auch eine dauerhafte Aufgabe ist. Das ist nichts, was man jetzt mal eben so abhaken kann, sondern das wird eine dauerhafte Geschichte sein, aber dadurch auch, denke ich, eine mit Erfolg.
Sandra, bitte.
Nee, eigentlich, weil du vorhin sagtest, es gibt ja auch noch andere als ökologisch orientierte Nachhaltigkeitsprojekte, wollte ich nur ganz kurz das Stadtteilzentrum Herrenberg erwähnen. Das ist so ein, für mich so ein Symbol, also ein gutes Beispiel, dass das Stadtteilzentrum versucht, im Grunde genommen sämtliche Bevölkerungsgruppen anzusprechen, die innerhalb des Stadtteilzentrums vielleicht Angebote machen. Junge, alte, Mädchen, Jungen, ganz unterschiedliche soziale Schichten. Wie kann man hier die Bedürfnisse nach einem guten sozialen Miteinander pflegen innerhalb so eines Stadtteilzentrums? Wie kriegen wir die Leute dazu auch hin, ne? Und dass aus sich heraus eine solche soziale Gemeinschaft entsteht. Und da hatten wir auch schon STUFU-Projekte, unter anderem jetzt die letzten zwei Semester auch, wo es darum geht, dann auch diesen Raum als gestaltenden Raum für alle anerkennenswert zu machen.
Ich möchte nochmal, entschuldige, Josef, auf diese Veranstaltung in Erfurt zurückkommen am 27. Oktober. Da war ja eine Diskussion auch, also zumindest in einzelnen Gruppen, dass man wegkommen will von diesen projektorientierten Arbeiten hin zu prozessorientierten Arbeiten und zu strukturellen Arbeiten. Das war also eine wichtige Diskussion und ich glaube, da gibt es auch einige Ideen dazu, Peter.
Ideen gibt es einige, die jetzt aber darzustellen. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ich möchte auch nicht, wie Josef das sagte, auf die Bildungslandschaft als solche eingehen. Das steckt implizit drin. Die Frage der Wünsche hat eine Rolle gespielt. Und wenn ich mir was wünschen könnte oder dürfte für BNE, wäre es das, dass BNE wirklich mehr als Querschnittsaufgabe verstanden wird, dass es alle interessieren muss. Jeder hat irgendwo Kontakt zu sozialen, ökologischen, ökonomischen Aspekten irgendwo und kann sich dort einbringen. Das heißt auch in Richtung BNE. Und jeder Leiter, jeder Direktor, jeder Amtsleiter in der Verwaltung, aber auch jeder Minister hat das Thema Nachhaltigkeit, Bildung von nachhaltiger Entwicklung irgendwo oder sollte auf dem Fokus haben in dieser Richtung. Andere Länder sind da ein bisschen weiter als Thüringen, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Dort spielt das BNE zum Beispiel im Klimaschutzkonzept in der Anleitung eine wichtige Rolle, ist durchgängig explizit drin. Sowas wünschte ich mir auch. Das Thema von Projekten, die einen Anfang und ein Ende haben und dann irgendwo auslaufen, zu einer verlässlichen Struktur, die eine kontinuierliche Arbeit ermöglichen. Das wäre das, was ich mir wünschen würde in Richtung Umsetzung des Weltaktionsprogramms BNE.
Das ist ja jetzt auf der Metaebene ganz oben sozusagen. Was hast du denn da konkret mit uns, mit deinen Kollegen, mit allen anderen im Stadtrat in den nächsten Wochen oder Monaten vor, um da einen Schritt in die Richtung zu machen?
Die Frage erwischt mich auf dem linken Fuß oder auf dem falschen.
Dass wir die Beschlussvorlagen gerade vorbereiten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das heißt, das, was wir selber machen können, was wir als Verwaltung machen können. Wir können Dritte, unsere Partner unterstützen, anregen, was zu tun, zu fördern, manchmal auch ohne Geld oder häufig ohne Geld, als die Motivation zu bringen. Und das andere ist, wir haben vor, einen Stadtratsbeschluss einzubringen, der für die gesamte Stadt Erfurt das Thema Nachhaltigkeit, Bildung von nachhaltiger Entwicklung im Rahmen, so wie das auch der Deutsche Städtetag in einem Memorandum vorgeschlagen hat, als Aufgabe für jeden zu fokussieren. Egal ob leitender Mitarbeiter oder Ausführender, dieses Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, Bildung von nachhaltiger Entwicklung auf dem Fokus und als Inhalt seiner Arbeit zu sehen.
So, das war heute eine kompakte Sendung zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ich danke unseren Gästen, Professor Sandra Tänzer, Jens Düring und Peter Seifert für die Informationen. Und wir werden natürlich hier in der Sendung den Blick auf Bildung für nachhaltige Entwicklung behalten.
Richard, ich bin ja mal gespannt, ob die Möglichkeit im Internet mit Kommentaren und Fragen danach zu haken wirklich genutzt wird, weil auch wenn ich ja seit vielen Jahren mit meinen Kollegen und der Sandra Tänzer zusammen daran arbeite, bleiben bei mir da immer noch viele Definitionsfragen offen. Also ich kann Sie alle nur ermutigen, schreiben Sie auf der Webseite beim Radio Frei genau zu unserer Rubrik Ihre Fragen, Anmerkungen rein, dann können wir das auch durchaus im nächsten Jahr da nochmal nachliefern oder wir geben den Kontakt zu den heute Anwesenden hier so weiter, dass Sie im Prinzip die Antwort kriegen, was heißt denn das und warum ist denn das so und wie geht es?
Also vielen Dank nochmal, dass ihr alle da wart und vielen Dank für die Informationen. Wir hören uns dann wieder am 10. Dezember dann zum Thema fairer Handel.
Genau, wir sind kurz vor dem ersten fairen Weihnachtsmarkt. Es wird auf dem richtigen Domstufen-Weihnachtsmarkt auch eine faire Kinder-Ökobackstube geben. Da werden wir bestimmte Vorträge halten zu diesen Dingen. Und in der Gegend der Barfüßerkirche-Ruine findet eben der erste Erfurter faire Weihnachtsmarkt statt. Vielleicht noch relativ klein, aber am 5.12. von 10 bis 20 Uhr.
Das war das Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast der Sendung Stadtgespräch vom 12. November 2015 auf Radio Frei.